Gebet hinterlässt Spuren, das ist mein Thema heute. Zugegeben, man könnte eine Predigt über Gebet eigentlich viel stärker betiteln als nur so. Gebet wirkt Wunder oder Gebet bewegt den Arm Gottes oder Gebet setzt Gottes Kraft frei. Das wäre natürlich viel stärkere Titel, aber ihr werdet hoffentlich noch drauf kommen, warum ich das so gewählt habe. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Jakobusbrief, und zwar aus Kapitel 5, die Verse 13 bis 18, ein Abschnitt, in dem das Wort Gebet oder Beten sehr oft vorkommt. Ihr dürft gerne zählen, wie oft. Nein, konzentriert euch auf den Text. Jakobus 5, 13 bis 18. Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen, und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Vielen Dank, Pascal. Und er betete wiederum. Da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Soweit erstmal Gottes Wort. Vater, wir stehen voller Ehrfurcht vor deinem Wort, und wir hörten es gerade, dass du zu uns sprechen willst. Du bist ein redender Gott, du bist ein wirkender Gott, du bist ein lebendiger Gott. Und Herr, wenn du Worte ewigen Lebens hast, so erwarte ich für mich und auch für uns hier und auch für alle, die heute dein Wort weltweit hören, dass dein Wort Leben bewirkt, zumindest in denen, die dich aufrichtig suchen. Und Herr, so bete ich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist in deine Gedanken leitest. Schenk du mir Gnade zum Reden. Hilf uns, dass wir das empfangen und umsetzen können, was du uns heute sagen willst. Und Herr Jesus, wir begrüßen dich von ganzem Herzen hier in unserer Mitte. Amen. Also wir merken, in jedem Vers dieses Abschnittes, den ich soeben gelesen habe, kommt das Wort Gebet vor, sogar in Vers 16 zweimal. Also 8-mal insgesamt, wenn wir auch das Loblieder singen oder Psalmen singen, auch noch dazu nehmen. Und das ist auch ein Gebet, werden wir gleich nochmal sehen. Ja, wahrscheinlich ist das die 27. Predigt, die du über Gebet hörst. Und denkst vielleicht, naja, was kann man jetzt noch viel über Gebet hören? Aber in unserem Glaubensleben ist es ähnlich wie mit unserem Auto oder mit unserer Heizung oder mit unserem Garten. Geistliche Wahrheiten müssen immer wieder aufgefrischt werden. Unser Auto muss zum TÜV, es muss geprüft werden. Unser Garten muss gepflegt werden. Wir können nicht sagen, ja, wir haben vor 2 Jahren mal Unkraut gejätet, das müsste eigentlich reichen. Oder letztes Jahr habe ich vor Weihnachten mal Staub gesaugt bei mir und eigentlich ist das noch nicht gerade so dreckig. Nein, wir achten darauf, dass es sauber ist, dass es frisch ist. Und in unserem geistlichen Leben muss das erst recht so sein, weil alles auf dieser Welt vergeht. Aber unsere Beziehung zu Gott wird nicht vergehen, wenn wir sie intensiv pflegen wollen oder pflegen werden. Vielleicht denkt jemand, naja, jetzt hören wir wieder, wir müssten mehr beten. Naja, zugegeben, es gibt da schon noch Luft nach oben. Bei mir und bei jedem Einzelnen, das ist unbestritten. Aber dann stellt sich auch wieder die Frage, wann haben wir genug gebetet? Kann auch niemand sagen, wann haben wir genug gebetet? Aber es geht ja nicht darum, dass Gebet eine Pflichtübung ist oder irgendeine Leistung, die wir erbringen, damit Gott zufrieden ist mit uns, damit wir ihm sagen können, Gott, heute habe ich eine Stunde gebetet oder drei Stunden oder die Nacht durchgebetet. Ob das Gott so sehr beeindrucken wird, gegebenenfalls ja, aber gegebenenfalls auch nicht. Es geht nicht um Leistung und Pflichtübung. So sehr uns das nahe liegt, das so zu empfinden. Ein Christ muss beten, ein Christ betet. Sondern ich erbitte für mich und für uns hier immer wieder diese ganz andere Sicht. Gebet ist zunächst einmal Beziehungspflege mit Gott. Und wenn Christsein Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott bedeutet, dann muss diese Beziehung gepflegt werden. Und schon im rein menschlichen Bereich, wenn wir nicht miteinander kommunizieren, werden wir keine Beziehung, keine gesunde und gute Beziehung aufbauen können. Gebet ist Beziehungspflege. Gebet ist einfach ein Geschenk. Gebet ist ein Privileg. Gebet ist aber auch eine Kooperation mit Gott, wo ich mit Gott zusammenarbeite. Und wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Gebet ist also nicht nur ein Schrei, wenn es mir schlecht geht und wenn ich etwas brauche, sondern es ist wirklich, wie es jemand sagte, das Atmen der Seele. Und wir brauchen das Gebet nicht im Sinne, dass uns hier eine Pflicht aufgedrückt wird, sage ich noch einmal, sondern wir leben von der Beziehung mit Gott, unser geistliches Leben meine ich. Wir leben vom Gespräch mit Gott. Und jeder Christ, der es ehrlich meint, der wird das wohl zugeben. Wir wissen alle inzwischen, hoffe ich, was uns aus unserem Gespräch mit Gott entspringt, was wir davon haben. Aber wir werden sehen, es geht ja nicht nur darum, dass wir etwas davon haben, schon gar nicht, dass Gott etwas davon hätte. Und trotzdem werden wir dazu ermutigt. Und wir haben gesehen, dieser Abschnitt spricht so intensiv in sehr unterschiedlicher Weise davon. Das Gebet ist und bleibt einfach der Motor unseres persönlichen geistlichen Lebens. Und wenn wir es wirklich ernst meinen, es ist auch der Motor unseres Gemeindelebens, weil die Bibel auch vom gemeinsamen Gebet spricht. Wo diese Herzenskommunikation mit Gott mangelhaft ist, da verflacht unser geistliches Leben, da verwelkt unsere Beziehung zu Gott. Es verkommt. Es verkommt in irgendeine leblose menschliche Routine, in irgendeine Tätigkeit, die ich halt einfach so tue und trifft auf gar keinen Fall das Wahre, den wahren Sinn des Gebetes. Und das gilt für das Persönliche, das gilt für das Leben einer Gemeinde. Das Gebet als die Quelle der Kraft, des Trostes, des Friedens, der Hoffnung, der Zuversicht. Eben dieser Beziehung mit Gott, die alles enthält, was wir zu unserem geistlichen Leben brauchen. Wir wissen es nur zu gut, oder die Bibelleser zumindest, dass das Gebet auch bei Jesus ein Hauptbestandteil seines Lebens war, wo wir sagen würden, hatte Jesus Gebet nötig, er war doch selber Gott. Wir haben gerade unlängst mit Inge, oder wir hören immer wieder die Andachten von Ulrich Barzani, wo er Abschnitt für Abschnitt die Evangelien behandelt. Und da war wieder davon die Rede, dass Jesus gerade, als er seine Jünger auswählen sollte, die Nacht durchgebetet hatte. Man sich fragen würde, also komm, wenn Jesus jetzt gesagt hätte, Vater, zeig mir, welches dieser Jungs sein sollen, dann würde ich das noch verstehen, aber eine Nacht durchbeten, um zu erkennen, mit welchen Männern er Geschichte schreiben will. Ja, so war es bei Jesus. Und auch von der ersten Gemeinde hören wir, dass sie beständig blieben in den Gebeten. Ich lese mal Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie, nämlich die ersten Christen, blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sogar im Plural, in der Mehrzahl. Und wir werden gleich nochmal drauf kommen. Was für eine erstaunlich große Gnade ist das doch, dass ich, kleiner Mensch, gewiss sein kann, dass Gott mich hört, dass Gott mein Gebet wertschätzt und deins auch. Was für eine große Gnade, dass Gott sich zu uns neigt, zu unseren Kleinigkeiten, zu unseren großen Dingen, zu unseren Entscheidungen, zu unseren Schmerzen, zu unseren Enttäuschungen neigt er sich. Wie großartig zu wissen, mein Gebet bewirkt etwas. Wir haben es hier in Vers 16 gelesen und da ist ein großartiger Vers. Oder Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Oder auch der Vers davor. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Menschen, was für eine Gnade. Gott bekennt sich zu unserem Gebet. Gott neigt sich zu unserem Gebet. Auch wenn wir manchmal nicht verstehen, warum Gott auf sich warten lässt und warum Gott nicht dann antwortet, wenn wir das für richtig finden. Und so, wie wir das für richtig finden. Nein, Gott ist viel weiser als wir und seine Termine sind viel besser als unsere. Aber noch unfassbarer ist, dass Gott dich und mich und unsere Gebete zum Bau seines ewigen Reiches benutzen will. Dass Gott eben, wie gesagt, mit uns kooperieren will. Dass Gott uns zu seinen Mitarbeitern machen will bei der Verwirklichung seiner ewigen, großartigen, vollkommenen Pläne. Gott will dich und mich dazu gebrauchen. Also zum einen geht es darum, dass ich persönlich überhaupt auch mit meinen Wehwehchen zu Gott kommen darf und dass Gott mich ernst nimmt. Und zum anderen, Gott will dich und mich gebrauchen zum Bau seines Reiches. Was kann es Größeres geben? Wir sind Gottes Bodenpersonal. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind Gottes Sondereinsatzkommando, SEK. Nur so nebenbei, wenn ihr mal diesen Begriff hört. Nein, das steht nicht in der Bibel, aber das sind wir trotzdem. Ich will heute mal in einer ganz anderen Weise über dieses Thema sprechen, gerade vom Standpunkt her, Gebet hinterlässt Spuren. Und zwar möchte ich die verschiedenen Arten von Gebet mit 4 Fahrzeugen vergleichen. Ja, mit 4 Fahrzeugen. Bekanntlich hinterlassen ja Fahrzeuge Spuren. Nicht immer, aber oft. Und daher auch dieser Titel, aber auch in dem Sinn, dass Gebet Wirkung hat. Hinter Gebet merkt man etwas. Gebet hinterlässt Spuren. Und ich möchte uns 4 Arten von Gebet heute ein bisschen nahe bringen, gerade um uns zu zeigen, wie die Bibel das sieht, zum einen und zum anderen, warum hier in diesem letzten Vers, den wir gelesen haben, von Gebeten geschrieben steht. Und letztlich, um uns zu zeigen, wie komplex das Thema Gebet ist und wie großartig es ist, dass wir beten dürfen. Erstens möchte ich das Gebet mit einer Hochzeitskutsche vergleichen. Und zwar im Sinne von Lobpreis und Anbetung. Ihr merkt, diese junge Dame, diese Braut, betet ihren Bräutigam fast an. Sie strahlt ihn an. Und wir wissen, das ist normal. Sie sitzen hier in einer Hochzeitskutsche, also das erste Fahrzeug. Und ich habe zwar da keine Erfahrung mit Hochzeitskutsche, mit Heiraten wohl und mit Braut haben auch. Und mit dieser so spannenden Situation, wenn man dann von der Trauung oder wenn man schon zur Trauung fährt und dann, wenn man von der Trauung zum Hochzeitsmahl, zur Hochzeitsfeier fährt und so weiter und so fort. Warum habe ich diesen Vergleich gewählt? Es fiel mir so ein, steht nicht in der Bibel, also bitte such das Wort Hochzeitskutsche jetzt nicht in der Bibel. Aber ich denke, das ist zunächst einmal die Basis unserer Beziehung zu Gott, wenn es um Gebet geht, wenn es um Beziehung zu Gott geht. Davon müssen wir ausgehen. Die Kutsche, die Hochzeitskutsche als ein Ort der Zweisamkeit, als der Ort, wo man einfach zu zweit da ist, füreinander da ist, miteinander austauscht, einander die Liebe ausdrückt, sich einander anhimmelt, bewundert, sich einfach aneinander freut, Zeit miteinander verbringt. Und dieses Bild von Braut und Bräutigam, das steht in der Bibel, das könnt ihr gerne suchen. Es steht sogar vielfach, sogar im Alten Testament, in diesem einen Testament, von dem wir viel erben werden. Das Bild von Braut und Bräutigam. Gebet ist also, sage ich noch einmal, keine religiöse Pflichtübung, kein Vertrag und auch keine Show vor irgendeinem Publikum und auch erst recht kein Mittel zum Zweck. Gewissermaßen vielleicht, wenn wir etwas empfangen wollen. Aber wenn es um Lobpreis und Anbetung geht, geht es zunächst einmal um diese persönliche Zeit mit Gott, um dieses Bestaunen Gottes. Lobpreis, Anbetung, Dankbarkeit, ich würde Dankbarkeit noch dazu nehmen. Wir haben also hier im Vers 13 in Jakobus 5 gelesen, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, der singe Loblieder, der preise Gott, wenn er guten Mutes ist. Aber die Bibel lehrt uns sogar, dass wir, wenn wir nicht guten Mutes sind, wir Gott trotzdem preisen sollen, wenn wir jetzt an Paulus und Silas im Gefängnis denken. Es ist wirklich, sage ich noch einmal, das grundlegende Gebet. Und ich denke, gerade wenn wir uns Jesus ansehen, erleben wir das in besonderer Weise, was für eine innige Beziehung er zum Vater hatte, obwohl er Gott war. Hat er trotzdem eine ganz enge Beziehung zum Vater. Wenn es um Anbetung geht, wir sagen ja schon bei einer Braut, sie betet ihren Bräutigam an und wir wissen, was wir damit meinen. Sie himmelt ihn an, sie hat die Blicke nur noch auf ihn und umgekehrt auch. Sie bewundert ihn, sie freut sich an ihm. Da geht es ihr jetzt nicht darum, wie die Kutsche gebaut ist und wie viele Leute am Wegesrand stehen und ob sie gerade durch eine tolle Stadt fahren oder irgendwo übers Feld. Das spielt alles keine Rolle. Die größte Rolle spielt ihr Bräutigam. Das heißt Anbetung. Gott bewundern, Gott bestaunen. Um seiner selbst willen. Ich habe es vielleicht hier schon mal gesagt, aber wie gesagt, wir müssen Dinge immer wieder auffrischen. Im Vater unser beten wir, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wie groß bist du, singen wir in einem alten Lied. Und ja, achtet mal bei unseren Lobpreisliedern darauf, wo es wirklich um Gott, um Gottes Herrlichkeit, um seine Liebe, um ihn als Person geht. Wo wir einfach staunen, wo wir ihn bewundern, wo wir einfach begeistert sind von ihm. Wie groß bist du, wie groß bist du? Und genauso können wir sagen, wie liebevoll bist du und wie treu bist du? Und, und. So wie darum, ich habe da ein bisschen gewählt zwischen verschiedenen Möglichkeiten, die ich bei solchen Hochzeitsfotos gefunden habe, und habe dieses Bild für das Geeignetste gefunden, weil man wirklich schaut, wie dieses Paar sich einander anblickt und die Liebe da wirklich zum Ausdruck kommt. Wenn es bei der Anbetung um die Bewunderung des Gegenüber geht, so geht es beim Lobpreis um das, was das Gegenüber getan hat. Beim Lobpreis Gottes geht es um seine Taten, um seine Verheißungen, um seine Liebe und Zuwendung uns gegenüber. Gerade wenn wir das auch so ganz konkret erleben, wie Gott sich um uns kümmert. Und das mündet dann wiederum in Dankbarkeit. Anbetung, Lobpreis, Dankbarkeit, das sind die drei Dinge, die uns Gott näher bringen, die uns einfach an sein Herz ziehen, wo ich dann eben in der Dankbarkeit staune und ihm Anerkennung zolle über das, was Gott in meinem Leben getan hat, wie er mein Gebet erhört hat, wie er mich bewahrt hat, was er eben getan hat. Und darum finde ich diese Kutsche, diese Hochzeitskutsche so wichtig. Ich lese uns jetzt einfach ein paar Verse, die uns motivieren sollen, die uns zeigen sollen. Ich gehe aber davon aus, dass ihr wisst, dass das alles in der Bibel steht, was ich jetzt gesagt habe. Aber trotzdem einige Verse, Psalm 18, Vers 2. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. O Herr, meine Stärke, du bist meine Stärke, du bist meine Kraft, du bist mein Gott, du bist mein Herr, du bist mein Ein und Alles, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Das, ich meine, wir haben es als Gebet gesungen, sei du der Mittelpunkt, aber wenn wir ihm das sagen, Herr, du bist der Wichtigste oder das Wichtigste überhaupt in meinem Leben, dann ist das Anbetung. Psalm 118, Vers 28, du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Du bist mein Gott, wiederum Ausdruck von Anbetung, ich will dich preisen, ich will dich erheben. Und zwar nicht aus Pflichtübung, ich wiederhole mich, ich weiß, sondern weil ich das von Herzen sagen kann. Psalm 92, 2, gut ist's, dem Herrn zu danken und deinen Namen zu Lob singen, du Höchster. Oder Psalm 95, 6, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Ich meine, wenn wir uns diese Verse, schon allein diese vier Verse so auf der Zunge zergehen lassen, am besten im Herzen zergehen lassen, dann merken wir, hier geht es nicht um irgendetwas Statisches, nicht um etwas Gemachtes, nicht um irgendetwas, was ich muss, sondern hier geht es wirklich ums Herz. Und darum ist das Bild von Braut und Bräutigam wirklich das geeignete Bild, so unvollkommen es auch ist im menschlichen Bereich, so unvollkommen es auch in unserer Beziehung zu Gott ist, noch. Aber wir werden einmal bei ihm sein, wir werden als Braut von Jesus ihn einmal sehen, wie er ist, und werden ihn dann erst recht bewundern. Auch im Abendmahl, Jesus sagte, tut es zu meinem Gedächtnis, denkt an mich, erkennt, was ich für euch getan habe, erkennt, wie wertvoll ihr mir seid. Tut es zu meinem Gedächtnis, auch Abendmahl ist Beziehungspflege. Diese Art von Gebet hinterlässt wirklich Spuren. Du wirst nicht mehr so sein, wie du warst, nachdem du Gott angebetet hast. Du wirst Gott ein Stück näher kommen. Das prägt dein Leben. So als ob Gott seinen Fingerabdruck in dein Leben setzt, wenn du ihn anbetest von ganzem Herzen, wenn du ihn lobpreist. Und wir merken auch die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 4, als ihr verboten wurde, im Namen Jesus zu predigen, den Aposteln nämlich, da beteten sie und fingen dieses Gebet mit Lobpreis an. Apostelgeschichte 4, Verse 24 bis 25, wir haben jetzt nicht die Zeit, uns das näher anzusehen. Aber sie haben zunächst einmal Gott gesagt, wer er für sie ist. Damit fing es an. Und dann ist es so wichtig, dass wir sowohl am Anfang unserer Gottesdienste als auch bevor wir dann mit unseren Bitten zu Gott kommen, ihm wirklich sagen, wer er für uns ist, ihn preisen für das, was er für uns getan hat. Zweites Fahrzeug. Ein voller Einkaufswagen. Wir wissen ja nur zu gut, in den Einkaufswagen tun wir das, was wir brauchen. Meistens. Ich meine, Einkaufen macht immer große Freude, für mich wenigstens, weil ich sehe, wie viele Dinge ich nicht brauche. Aber dann tut man halt doch etwas in Einkaufswagen, eben die Dinge, die man braucht. Dann tun manchmal die Kinder auch noch was und man merkt das erst an der Kasse, sei es drum. Aber der Einkaufswagen ist da, um etwas zu empfangen, um etwas hineinzulegen, was wir brauchen. Und damit verbinde ich die Bitte. Wir dürfen unsere persönlichen Anliegen Gott sagen, wir dürfen ihn darum bitten, wir dürfen ihm vertrauen, dass er es uns gibt. Und da geht es zunächst einmal um unsere Versorgung und damit meine ich jetzt nicht nur das, was wir für unser körperliches Leben brauchen, sondern Versorgung leite ich auch in dem Sinn ab, alles, was uns veranlassen könnte, uns Sorgen zu machen. Das dürfen wir Gott sagen und dürfen dann erleben und wissen, dass er uns materiell, körperlich, seelisch, geistlich versorgt. Dass er uns Kraft gibt, dass er uns segnet, dass er uns Gelingen schenkt, dass er uns Gesundheit gibt, dass er uns einen Arbeitsplatz gibt und. Und wir wissen es, Jesus lehrt uns, das zu beten. Also ich komme wieder aufs Vaterunser zurück und da kommt eben die Bitte, dieser Einkaufswagen vor. Zum Beispiel, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist eine Bitte. Ich darf Gott um etwas bitten, was ich brauche. Paulus ruft uns im Philipperbrief in Kapitel 4, Vers 6 auf, sorgt euch um nichts, sondern in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Tut einfach in Einkaufswagen. Ihr dürft da einfach das, was ihr braucht, reinlegen und zur Kasse Gottes gehen und er bezahlt. Wie großartig. Sorgt euch um nichts. Gott versorgt euch, damit ihr euch nicht sorgen müsst. Auch in einer Zeit wie dieser, vielleicht gerade in einer Zeit wie dieser. Wir dürfen Gott zum Beispiel auch um Weisheit bitten. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Bitte Gott um Weisheit. Du darfst den Mangel an Weisheit erkennen und darfst dann Weisheit in Einkaufskorb legen oder Wagen legen. Wir dürfen Gott um Führung bitten, aber auch um Sündenvergebung. Im Vaterunser heißt es, vergib uns unsere Schuld. Das ist eine Bitte. Und die Vergebung ist ein großartiges Geschenk, aber ich darf Gott meine Sünden bringen. Ich darf Gott um Bewahrung bitten, führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine Bitte. Oder um Hilfe und Rettung, erlöse uns von dem Bösen. Also auch die Bitte hinterlässt Spuren, indem wir erleben, wie Gott uns konkret hilft, versorgt, eingreift. Jesus sagt es in Matthäus 7, Vers 7, und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Vers, ein Vers, den wir alle kennen. Bittet, so wird euch gegeben. Damit ist Gott gemeint. Bittet Gott und er wird euch geben. Bittet Jesus, er ist euer guter Hirte. Er weiß, was ihr braucht. Bittet. Ihr dürft mit dem leeren Einkaufswagen einfach durch die Regale Gottes gehen und sagen, Gott, ich brauche das und jenes und das andere. Und dürft es hineinlegen und dürft wissen, Gott ist euer Versorger, Gott ist unser Versorger. Gott kümmert sich um uns, er ist unser guter Hirte. Ich bin so motiviert, diese Dinge auch euch weiterzugeben. Wir haben wöchentlich Gebetstreffen mit einigen Leuten und wir haben alle große Freude an diesen Gebetstreffen, weil wir es so konkret erleben, wie Gott eingreift, wie Gott hilft, wie Gott Wunder tut. Wir haben schon so viel Wunder erlebt. Wir haben auch gerade jetzt Donnerstag, als wir uns wieder getroffen haben, gestaunt, wo Behörden Sachen getan haben, wo andere sich wundern. Wie kann das sein, dass die Behörde das getan hat? Das ist doch undenkbar, das ist doch unmöglich. Und da ging es um Summen von zigtausenden von Euro, wo eine Behörde bereit ist, das zu bezahlen. Das ist total unlogisch. Aber solche Sachen erleben wir einfach bittert. Kommt ehrlich zu Gott und sagt, Gott, das ist das Problem. Und die Person war vor einigen Wochen, Monaten sowas von verzweifelt, als da dieses Riesenproblem auf sie zukam und es keinen Ausweg zu geben schien. Bittet, so wird euch gegeben. Ich komme zum Dritten. Die Planierraupe oder der Bulldozer. Der Bulldozer hinterlässt auf jeden Fall Spuren, wo er an der Arbeit war. Man sieht was, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat. Wir kennen ja diese Maschine von Baustellen. Wir wissen, wie ganze Berge durch solche Maschinen abgetragen werden, wo Löcher zugestopft werden, wo Wege geebnet werden. Hier geht es um Fürbitte aus meiner Sicht. Ich würde das mal so vergleichen. Also Planierraupe braucht ihr auch nicht in der Bibel zu suchen. Aber es geht um Fürbitte. Unsere Fürbitte, das, was wir nun nicht im Blick auf uns selber, sondern im Blick auf andere Menschen oder im Blick auf das Reich Gottes zu Gott im Gebet bringen, ist wie eine Planierraupe. Und schon im Propheten Jesaja steht ein Wort, und zwar in Kapitel 40, Vers 3. Das finde ich wirklich ein Bibelwort, auch wenn hier nicht von dieser Maschine die Rede ist. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Interessant, dass Gott möchte, dass wir ihm einen Weg bereiten sollen, dass wir planieren sollen, dass wir vorbereiten sollen, damit er kommen kann. Ja, so ist es. Gott braucht unsere Gebete, so unverständlich das auch ist. Unsere Gebete sind Gottes Werkzeuge. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Wir sind Gottes Bulldozerfahrer. Fürbitte, bereitet den Weg des Herrn, dass Werke vorbereitet werden, dass Dinge sich entwickeln, dass Dinge aufgebaut werden, dass Löcher zugestopft werden. Bereitet Gott den Weg, denn er will kommen und ihr seid die Vorläufer, so wie es Johannes der Täufer für Jesus war. Gebet ist Arbeit. Fürbitte bedeutet also für etwas oder für jemanden beten. Zum Unterschied von Bitte, wo es um uns geht, wo wir für uns etwas erbitten wollen. Fürbitte, wie das Wort auch sagt, bedeutet für etwas oder für jemanden beten. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Zum Beispiel die erste Gemeinde. Sie betete für Petrus. Da heißt es, so wurde Petrus nun im Gefängnis verwahrt, von der Gemeinde aber wurde inbrünstig für ihn zu Gott gebetet. Und Petrus konnte schlafen und Petrus wurde auf großartige Weise befreit. Aber genauso war es auch umgekehrt mit Jakobus, der getötet wurde. Gott hat alles in seiner Hand, aber getötet zu werden ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Wir kommen sowieso in den Himmel, wenn wir Jesus treu bleiben. Aber Gott hat natürlich mit jedem Einzelnen seine Wege, aber hier wurde inständig für Petrus gebetet. Also Gebet für, um Hilfe, Gebet um Heilung, Gebet um Führung, um Bewahrung, für bestimmte Situationen. Gebet, dass sich Gottes Pläne und Absichten erfüllen. Dieses Dein Reich komme ist eine Vorbereitung, dass Gottes Reich kommen kann. Darum können wir nie genug dafür beten, auch im Blick auf uns selber. Herr, dein Reich soll kommen bedeutet, sei du König in meinem Leben. Dein Reich soll zunächst einmal bei mir drin sein. Du sollst der Bestimmende sein, aber dann auch in einer Gemeinde, letztlich in einer Gegend. Wir beten immer wieder in unserem Gebetskreis für unsere Dörfer, für das Weserbergland. Dein Reich komme. Genauso dürfen wir beten, dass Beziehungen gebaut werden, dass sie geheilt werden, dass sie wiederhergestellt werden. Wir wissen, wie viele Beziehungskrisen es gibt, entweder in Ehen und Familien oder in Gemeinden oder in der Nachbarschaft und so weiter. Wir dürfen beten und Gott tut Wunder. Gott wirkt über Bitten und Verstehen. Wir dürfen dafür beten, dass Veränderungen geschehen in bestimmten Situationen, bis hin zu unserer Politik. Wir haben gebetet, dass sich die Beziehung unserer Politiker zu Israel nicht verändert, nicht aufweicht. Da planieren wir, hoppla, einer hat es begriffen, da planieren wir den Weg, dass keine Löcher entstehen. Wir dürfen für Israel beten und wir sollten es immer wieder tun. Vater, wir beten gerade jetzt für dein Volk, um deinen Schutz. Wir beten für die Soldaten, dass du ihnen Gelingen schenkst, dass ihre Feinde ausrotten, wie du das gesagt hast, schon im Alten Testament. Herr, wir beten, dass du der Regierung Weisheit gibst, gerade jetzt der Militärführung, dass sie wirklich ins Schwarze treffen, im wahrsten Sinne. Wir beten für die Zivilisten, dass sie fliehen können. Wir beten, dass diese große Gefahr beseitigt wird. Im Namen Jesus Christus soll es geschehen. Paulus betet dann auch zum Beispiel oder bittet eine Gemeinde, dass sie beten sollen, dass sich ihm Türen öffnen sollen für das Evangelium. Auch das dürfen wir erbitten, dass Licht in eine Sache kommt. Auch gerade jetzt im Krieg in Gaza, dass offenbar wird, wo die Tunnel sind, die zerstört werden müssen. Dass offenbar wird, wo die Leiter der Hamas sitzen. Dafür dürfen wir beten, dass Gott führt, dass Gott Licht gibt, dass Gott offenbart. Für Arbeiter in Gottes Ernte, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Matthäus 9, 38. Für bitte. Und zum Abschluss dieses Punktes wieder um das, was Jesus bittet, Johannes 17, Vers 9, in seinem großartigen sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Da sagt Jesus zum Vater, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Wie großartig, mir kommt die Gänsehaut jetzt gerade raus. Wenn ich höre, wie Jesus für dich und mich betet, Vater, ich bitte für sie. Und so wie die israelischen Soldaten jetzt in höchster Lebensgefahr sind, so weiß Jesus, dass wir hier in Feindesland sind, dass wir hier in Gefahr sind, dass wir hier im Krieg sind sozusagen, im geistlichen Krieg. Wir kommen gleich noch drauf. Und er bittet für sie. Ich bitte für sie. Ich bitte für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Sie sind dein und sie sind mein. Ich habe sie erworben mit meinem Blut, will Jesus sagen. Und ich bitte, dass du sie bewahrst, dass du bei ihnen bist, dass du sie begleitest, dass du sie stärkst, dass der Feind sie nicht betrügen kann. Ich bitte für sie. Das ist Fürbitte, diese Planierraupe, die Werke des Feindes zur Seite schiebt und wo Gottes Einfluss sichtbar und bemerkbar und spürbar wird. Vater, ich bitte für sie. Wenn du meinst, kein Mensch betet für mich, dann darfst du wissen, Jesus betet für dich. Und der Heilige Geist begleitet deine Gebete mit unaussprechlichen Seufzen. Römer 8, 26. Und ich komme zum vierten und letzten. Oh. muss mich beeilen. Der Kampfpanzer. Der Kampfpanzer. Da geht es um Gebetskampf. Gebet ist auch Kampf. Und ihr merkt, was eine Spanne, angefangen von Anbetung und Lobpreis bis zu Kampf. Der Kampfpanzer, der hat zunächst einmal eine starke Feuerkraft aus unterschiedlichen Möglichkeiten, die er hat, sowohl Maschinengewehre als auch Kanone. Aber dann hat er zugleich auch Schutz, natürlich im menschlichen gesehen jetzt nicht absoluten Schutz, weil es inzwischen die Panzerabwehr Waffen gibt. Gerade jetzt im Gaza-Krieg hören wir davon und so weiter. Es gibt andere Panzer, aber da ist nur ein schwaches Bild dafür. Also der Kampfpanzer. Gebet ist Kampf in der unsichtbaren Welt. Meistens kombiniert mit Fürbitte, mit Proklamation, mit Binden und Lösen, mit Freibeten. Aber Gebet ist Kampf. Römer 15, Vers 30. Da sagt Paulus, ich ermahne euch, dass ihr mit mir kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Wir wissen, dass Paulus in Epheser 6 von der geistlichen Waffenrüstung spricht. Und Gebet gehört zu dieser Waffenrüstung dazu, kombiniert mit dem Schwert des Geistes. Wir können es zur Zeit wegen dieser Verse nicht lesen, Epheser 6, 17 und 18. Aber grundsätzlich heißt es im Epheserbrief in den Versen 12 und 13 in Kapitel 6, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Wir dürfen also kämpfen. Paulus schreibt es dann von Epaphras, dass er der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Wir haben also es mit Mächten und Gewalten zu tun, die uns bedrohen. Die Bibel sagt ganz klar, unser Feind ist der Teufel. Er ist unser Widersacher, er ist ein Lügner, ein Dieb, ein Ankläger, ein Mörder, ein Verderber. Das sind alles Ausdrücke der Bibel. Wir haben es mit dem Teufel direkt zu tun, der versucht uns zu verschlingen, der da hin und her läuft und uns umkreist und guckt, wo er Einlass kriegt. Aber genauso ist der Tod unser zweiter Feind, sagt 1. Korinther 15, Vers 26. Gebetskampf im Namen von Jesus Christus ist unsere stärkste Waffe gegen den Feind. Und ich möchte uns ermutigen, die zu gebrauchen. Wirklich diesen Panzer. Ich habe absichtlich diesen Panzer genommen, nicht nur, weil ich beim Militär in einem Panzerregiment war und selber Panzer gefahren bin, mit Panzer geschossen habe, aber und so ein bisschen eine Ahnung habe, was Panzer bedeutet, aber auch, weil wir es erlebt haben. Es ist unfassbar, gerade in unserem Gebetskreis und darüber hinaus, was für Dinge wir in der letzten Zeit erlebt haben. Eine Frau, die sich nicht so seit langem bekehrt hat und von schrecklichen Träumen über längere Zeit hinweg geplagt war, dass Tote aus den Särgen aufgestanden sind und sie gewürgt haben, also richtig dämonische Träume, und das fast jede Nacht. Sie ist schweißgebadet aufgestanden und wusste sich nicht zu helfen, und also schon bevor sie gläubig war. Und das ging dann auch weiter, nachdem sie sich bekehrt hatte. Und da haben wir einfach ganz normal gebetet und diesen Dingen geboten im Namen Jesus Christus. Wir haben den Kampf aufgenommen gegen diese offensichtlichen Dämonen. Das war ein Todesgeist, der diese Frau geplagt hat. Fast jede Nacht. Und wir haben geboten und ausgetrieben und getan, was wir tun konnten im Namen Jesus in diesem Kampf. Und ab dem Tag, und inzwischen ist über ein Jahr her, anderthalb Jahre vielleicht, ab dem Tag hat sie keine Probleme mehr damit. Das bewirkt Gebet. Dann war aber noch eine andere Sache bei der gleichen Frau. Ihr Mann ist ungläubig. Da hat sie nachts sehr oft ein Knacken gehört, oder als sie allein im Wohnzimmer saß, hat sie gehört, so in der Couch nebenan oder am Sofa, als ob sich jemand aufs Sofa setzt, immer so ein komisches Geräusch, als ob jemand da ist und das Sofa einfach knackt, so plötzlich, einfach aus dem Nichts. Und da haben wir gesagt, das. Und die Frau wurde verflucht vor längerer Zeit, noch bevor sie gläubig war, von einer anderen Frau. Und wir haben gesagt, aha, okay, da liegt der Hund begraben. Wir sind mit noch einem anderen Ehepaar zu ihnen ins Haus. Der ungläubige Mann war dabei. Und wir haben ganz normal vor ihm, haben wir ganz normal locker gelassen im Namen Jesus, diesem Geist geboten zu fliehen, einfach das Haus zu verlassen. Ich sag's wieder, ab dem Tag überhaupt kein Problem. Das sind jetzt auch schon, ich denke auch fast ein Jahr her. Überhaupt nichts mehr hört sie. Ich habe sogar auf das Sofa meine Hand gelegt und im Namen Jesus geboten. Das dürfen wir. Das sollen wir. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Gebetskampf ist also diese direkte Konfrontation mit dem Feind, die wir im Namen Jesus nicht scheuen müssen. Wo es um Gebiete geht, wo es, wie gesagt, um Proklamieren, um Binden und Lösen wird. Jesus hat es gesagt in Matthäus 18, Vers 18, wahrlich, ich sage euch, das sagt Jesus zu dir und zu mir, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Diese Kühnheit dürfen wir aber allein im Namen Jesus Christus haben. Und darum möchte ich uns dazu ermutigen. Das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, als er Blut schwitzte, war kein Tischgebet, sondern wirklich der härteste Kampf, den es überhaupt je gegeben hat. Er hat wirklich gegen den Feind gekämpft und hat den Sieg errungen. Und dadurch kam der Erlösungsplan Gottes zustande. Er wollte dich und mich retten. Jesus ist für dich und mich in den Riss getreten. Er hat für dich und mich gebetet, schon damals. Und dann hat er auch noch den Preis bezahlt. Dieses Gebet hinterlässt erst recht Spuren, weil der Feind, den Jesus eigentlich schon überwunden hat, doch immer wieder versucht, Einlass zu finden bei uns. Und wir dürfen ihn im Namen Jesus bekämpfen und überwinden. Wie großartig. Wir merken also, Gebet ist keine Option, die wir so nach Belieben wählen oder lassen können. Gebet ist ein Privileg, Gebet ist eine Aufgabe. Wir dürfen Gott loben und anbeten. Wir dürfen Gott um Dinge bitten. Wir dürfen für Dinge beten. Und wir dürfen im Gebet kämpfen. Und ich sage es euch aus eigener Erfahrung, obwohl es bei mir, bei uns absolut noch Luft nach oben gibt, dass je mehr wir es erleben, je mehr wir beten und seine Wirkung erleben, umso mehr Freude macht es. Umso mehr steigt es den Glauben und wir erwarten Dinge. Herr, wenn du das schon getan hast, dann glauben wir für das Nächste und für das Nächste und für das Nächste. Und wir glauben, dass du uns diese Autorität gegeben hast. Lukas 10, Vers 19 fällt mir wieder ein, wo Jesus sagt, ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Und das dürfen wir tun. Erst recht in einer Zeit wie dieser, wo die Hoffnungslosigkeit immer mehr wird, wo auch dämonische Mächte am Wirken sind. Das, was in Israel passiert, ist absolut ein dämonischer Kampf. Aber wir dürfen auftreten dagegen, weil wir einen Herrn haben, der den Feind überwunden hat. Herr Jesus, wir bestaunen dich, wir bewundern dich, wir erheben deinen Sieg über unserem persönlichen Leben und über dieser Welt. Wir danken dir für dein Wort, das uns Anweisungen gibt, wie wir beten sollen. Wir danken dir für dieses großartige Vorrecht, für diese Berufung, dass wir mit unseren Gebeten quasi dir bei deiner Regierung helfen dürfen. Wir dürfen deinen Arm in Bewegung setzen. Und so bete ich für mich und für meine Geschwister hier, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Wichtigkeit des Gebets neu zeigst, uns motivierst, uns dann auch die Erfahrung schenkst, wie Gebet Spuren hinterlässt. Und Herr, lass uns nicht zurückweichen, auch dort, wo Dinge nicht geschehen, wie wir sie uns wünschen. Jesus, du bist souverän, du bist einfach Gott und wir vertrauen dir in allen Dingen und bleiben dran, dass das geschieht, was du möchtest. Im Namen Jesus Christus. Amen.
Ja, danke lieber Gerd für deine Predigt, für das Wort, was du uns gebracht hast und ja, das Gebet Spuren hinterlässt. Das können wir jetzt auch nochmal von Regina hören.
Ja, erstmal guten Morgen nochmal alle. Ja, ich möchte den Herrn loben und preisen und darum mein Zeugnis finde ich sehr wichtig, weil das bezugnehmend auf die Predigt ist von Gerd. Muss ich ein bisschen zu ausführen. Vor 2 Monaten, ich muss sagen, ich arbeite in einer Arztpraxis, einer Facharztpraxis, in einer Nuklearmedizin, was sehr selten ist, so eher in einem Umkreis von 50 Kilometern ungefähr. Vor 2 Monaten hat unser Chef uns mitgeteilt, dass er die Praxis zum 31.12. endgültig schließen wird und keinen Nachfolger gefunden hat, trotz Suche. Das war natürlich für uns Mitarbeiter und Kolleginnen erstmal eine schwere Sache. Dann für die Patienten, denen wir das mitgeteilt haben, was mir besonders am Herzen lag. Viele, die sehr verzweifelt waren und einfach sagen, ich kann keine 50 Kilometer nach Hannover fahren, um diese Untersuchung durchführen zu lassen. Und seitdem bete ich so intensiv und ich sage auch immer, Herr, ich weiß ganz genau, dass dir nichts unmöglich ist. Und vor 3 Wochen hat sich ein Nachfolger gemeldet. Und ja, das war eigentlich so, wo ich sage, Herr, hab Dank. Und diese Woche hat es sich am Donnerstag endgültig entschieden, dass er die Praxis übernehmen wird. Und er hat uns Personal auch alle gefragt, ob wir ja für ihn weiterarbeiten möchten. Und ich kann nur sagen, danke Herr, wie groß du bist, wie herrlich du bist, dass du Gebete erhörst. Lob, Preis und Ehre und Dank sei dir. Amen. Amen.